Guten Morgen, Schleswig-Holstein. Bevor wir loslegen, gibt's hier erstmal die guten Nachrichten. Mermaiding, der Trend zum Meerjungfrauenschwimmen, wird in Schleswig-Holstein immer populärer. Wie fühlt sich das an, wenn man so eine Meerjungfrau ist? Meine Kollegin Marie Glö hat einen Mermaiding-Kurs in Rendsburg besucht. Das berichten die Teilnehmerinnen.
Es ist unbeschreiblich, es ist so, man fühlt sich frei und man fühlt sich wirklich wie so ein Delfin, der wunderschön im Wasser schwimmt. Das ist wirklich ein schönes Gefühl.
Für mich hat das eine Faszination, weil ich schon als Kind davon geträumt habe, im Meer als Meerjungfrau zu schwimmen. Ich habe mich immer so sehr mit dem Meer verbunden gefühlt.
Und das war wunderschön, weil das waren so natürliche Bewegungen, die eine Meerjungfrau so macht. Und da hat man sich einfach zu Hause gefühlt irgendwie.
Mehr Eindrücke zum Kurs gibt's im Video über die Folgenbeschreibung. Mitmachen dürfen beim Kurs Frauen und Männer. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, den 4. September. Ich bin Kirsten Stünkel und diese Themen habe ich unter anderem mitgebracht. Die Karl-May-Spiele-Saison ist zu Ende. Was die Veranstalter nun bekannt geben. Und was die Gesetzesnovelle für Balkonkraftwerke in Nordfriesland und für Mieter bedeutet. Außerdem wird es nochmal Sommer. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem Schwerpunkt. Heute im Fokus. Egal ob in Lübeck, Kiel oder auch in Hamburg, oft spreche ich mit Freunden über Situationen im Straßen- und Stadtverkehr auf dem Rad. Ja, und während ich in Kiel himmlisch über die Veloroute schweben kann, habe ich in Lübeck diverse Kreisel auf dem Plan. In Hamburg rechne ich sogar generell damit, dass ich keine Vorfahrt als Fahrradfahrerin habe. Zu viel ist auf den Straßen los und zu viel bekomme ich auch von Fahrradunfällen mit. Mit und ohne Fahrradhelm. CDU-Verkehrsexperte Thomas Bareis hatte kürzlich eine entsprechende Helmpflicht vorgeschlagen. Im Straßenverkehr sind immer mehr Radfahrer unterwegs. Damit steigt auch das Unfallrisiko. Ist der Helm aber auch das richtige Mittel? Was sagen die Experten? Macht der Helm vielleicht auch besonders leichtsinnig? Ein Forscherteam von der Friedrich-Schiller-Universität Jena testete an 40 Probanden, wie sich ihr Verhalten bei einem Computerspiel veränderte, wenn man ihnen einen Fahrradhelm aufsetzte. Das Ergebnis? Sie riskierten deutlich mehr. Laut Studienleiterin Barbara Schmidt lässt sich dieses Laborergebnis allerdings nicht ohne weiteres auf den Straßenverkehr übertragen. Außerdem würden andere Studien zeigen, dass Personen, die normalerweise einen Fahrradhelm tragen und dann plötzlich keinen, sich unsicherer fühlen sollen. Die Psychologin plädiert daher für das Tragen des Kopfschutzes. Und wo schützt denn der Helm? Auch Christopher Spering von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie ist für den Helm. Er möchte zwar, auch wenn der letztendliche Nachweis dazu schwierig sei, nicht ausschließen, dass Helmträger beim Radfahren mehr Risiko eingehen. Doch das ist für ihn kein Argument gegen das Helmtragen an sich, sondern vielmehr eine Bestätigung dafür, dass man bei der aktuell wieder stark diskutierten Einführung der Helmpflicht nicht nur einfach das Prinzip Helm drauf und das war's verfolgen darf. Seine direkten Schutzwirkungen sind jedoch belegt und das gilt gerade für den Straßenverkehr. Denn dort drohen, im Unterschied zum Biking, mit seinen Reihenstürzen noch Kollisionen mit anderen, kräftigeren Teilnehmern wie Pkw, Bus und Straßenbahn, bei denen der Kopf als exponiertes Körperteil besonders gefährdet ist. Wobei gar nicht mal der erste Kontakt mit der relativ flexiblen Autokarosserie, als vielmehr der abschließende Aufprall auf die harte Straßendecke oder Bordsteinkante das Problem sei, betont Spering. Und gibt es dazu Studien? Jawohl, die gibt es auch. Eine Studie zum Beispiel im Auftrag der Verkehrsministerium Baden-Württemberg und Thüringen ergab, dass er bei leichteren Unfällen 20% und bei schwereren Unfällen über 80% der Kopfverletzungen verhindert. Also der Helm. Am Rechtsmedizinischen Institut in München erbrachte eine Analyse von 117 tödlichen Fahrradunfällen, dass 95% der Opfer keinen Kopfschutz trugen. Der Helm schützt also nicht nur im Labor, sondern nachweislich auch im alltäglichen Straßenverkehr. Vorausgesetzt, er ist intakt. Also nicht mit einem kaputten Fahrradhelm lostigern. Wie lange darf man denn Helme eigentlich benutzen? Helme haben eine zeitlich begrenzte Lebensdauer. Einige Experten empfehlen, den Helm generell alle 5 Jahre auszutauschen. Einige Produkte halten aber auch länger, zum Beispiel mit einem Regenschutz für den Helm zum Schutz vor Sonne und Regen. Bei Kindern sollte ungefähr alle 3 Jahre der Helm ausgetauscht werden, weil ihr Kopf wächst und der Helm dann möglicherweise nicht mehr passt. Etwas gibt es noch für Helme zu beachten. Selbst intakte und passende Helme haben den Nachteil, dass sie den Umfang des Kopfes vergrößern. Das verlängert den Hebelarm zur Halswirbelsäule, auf die dadurch mehr Energie übertragen wird. Kritiker führen das damit einhergehende Verletzungsrisiko gerne als Argument gegen die Helmpflicht an. Ja, und gibt es da noch eine Alternative zum Helm? Ja, die gibt's. Abhilfe verspricht hier der sogenannte Kopf-Airbag. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, sieht aus wie so ein schwarzer dicker Schal. Er wird wie eine Halskrause um den Hals getragen und ist mit Sensoren ausgestattet, sodass er sich im Falle eines Unfalls aufbläst. Er funktioniert dann wie ein vom Motorrad bekannter Vollintegralhelm, der zusätzlich zum Kopf den Hals- und Unterkieferbereich fest umschließt. Was nicht nur die Halswirbelsäule stabilisiert, laut einer Studie der kalifornischen Stanford University schützt der Kopf-Airbag 6-mal besser vor Gehirnerschütterungen als ein konventioneller Helm. Das Risiko eines Schädelbruchs sinkt gegen null. Der Haken: Diese Modelle kosten rund 300 Euro. Dafür haben sie den Vorteil, dass sie, solange sie nicht aufgeblasen sind, das Sichtfeld freihalten und die Frisur nicht durcheinander bringen. Also teuer, aber die Haare schön und laut Stanford schützender. Nun kommen wir zu unserer Klimanachricht. Das Klima-Update aus SH. Mitte August beschloss das Bundeskabinett eine Gesetzesnovelle, die den Ausbau der Solarenergie in Deutschland beschleunigen soll. Das sogenannte Solarpaket 1 soll bürokratische Hürden ausräumen, auch für sogenannte Balkonkraftwerke. Darunter fallen kleine Photovoltaikanlagen, die bis zu 600 Watt liefern, also eine Mini-PV-Anlage, sowohl was den Preis als auch den Installationsaufwand angeht. Bisher mussten diese Steckeranlagen beim jeweiligen Netzbetreiber für Nordfriesland, DSH-Netz, und im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur angemeldet werden. Auch brauchte es oft einen neuen Zähler, der den eingespeisten Strom ebenso wie den verbrauchten zählen kann, also einen Zweirichtungszähler. Beides, also die Anmeldung und der Zähleraustausch, kosten Zeit und Aufwand, die nun wegfallen bzw. verringert werden sollen. Das soll das Balkonkraftwerk für noch mehr Menschen attraktiv machen. Dabei erfreut sich die Mini-PV-Anlage in Nordfriesland bereits jetzt großer Beliebtheit. So wurden im Jahr 2022 in Nordfriesland laut SH-Netz 78 Balkonkraftwerke angemeldet, während es allein in diesem Jahr schon 297 waren. Björn Mertens, der seit Herbst 2022 in Dörpum die Firma Balkonkraftwerke Nord führt, berichtet: Balkonkraftwerke seien eine PV-Anlage light zum Einstieg, auch für kleine Haushalte mit geringerem Verbrauch. Das sei grundsätzlich auch für Mieter interessant, aber da scheitere es häufig an der Zustimmung des Vermieters, denn häufig braucht es bauliche Veränderungen wie eine Außensteckdose oder Bohrung für die Halterung der PV-Anlage. Mehr zur Installation lest ihr im Artikel, den ihr in unserer Beschreibung finden könnt. Die Karl-May-Spiele-Saison in Bad Segeberg ist am gestrigen Sonntagnachmittag mit der letzten Vorstellung wieder zu Ende gegangen. Was nehmen die Veranstalter für die nächste Saison mit? Das weiß mein Kollege Guido Besen.
Ja, die Veranstalter können jetzt erstmal den großartigen Erfolg von Winnetou 1 Bootsbrüder genießen. Nachdem im vergangenen Jahr die 400.000 Besucher-Schallgrenze durchbrochen wurde mit der Ölprinz, wurde diese Marke in diesem Jahr nochmal getoppt, wie die Veranstalter nach der letzten Vorstellung am Sonntagnachmittag mitteilten. Jetzt wird erstmal Pause gemacht und dann geht es schon im Oktober los mit den ersten Vorbereitungen für die Saison 2024. Dann steht das eher selten aufgeführte Stück Winnetou 2, Ribana und Old Firehand auf dem Programm.
Steht denn schon fest, wer im nächsten Jahr die Rolle des Winnetou übernimmt?
Winnetou bleibt Winnetou, oder besser Alexander Klaas bleibt Winnetou. Seit 2018 ist der Schauspieler im Sattel als Häuptling aller Apachen. Und das wird auch 2024 der Fall sein. Für ihn war das am Sonntagabend ein besonderes Finale der diesjährigen Saison. Er hat nämlich seinen 40. Geburtstag bei der letzten Aufführung in diesem Jahr gefeiert.
Mehr zum Fazit und Besucherrekord in dieser Saison erfahrt ihr im Artikel über die Beschreibung. Was noch in Schleswig-Holstein wichtig ist, darauf schauen wir jetzt. Weitere News aus Schleswig-Holstein. 2023 ist ein turbulentes Jahr mit lange anhaltenden Wetterperioden in Schleswig-Holstein. Da war zunächst der extrem trockene Frühling, gefolgt von einem kühlen Sommer mit regelmäßig starken Niederschlägen und einem fast ins Wasser gefallenen Wacken Open Air. wir erinnern uns noch gut, kommt nun der heiße Frühling im Herbst zurück? Gut möglich, denn bis zu 27 Grad sollen es laut einigen Wetter-Apps an diesem Wochenende werden. Philipp Dascinis, Meteorologe bei der Wetterwelt, bestätigt ein schönes Hochdruckgebiet, das sich ab diesem Wochenende über den British Inseln aufbaut und sagt, die gesamte Woche solle es schön werden. Ha, das hören wir doch gerne. Für Mitteleuropa bedeutet das Hoch nämlich, dass sich warme Luft vom Mittelmeer gen Norden gesellt. Die Modelle für Schleswig-Holstein sehen laut Dascinis aber noch zu unterschiedlich aus, denn der Herbstnebel könnte Hitzefans noch einen Streich spielen. In dieser Woche blicken wir außerdem auf Finn Bartels. Er ist 36 Jahre alt und doch schon eine Kieler Fußballlegende. Dem gebürtigen Kieler, der mit Ablauf der vergangenen Saison beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel seine Profilaufbahn beendet hatte, wird nun eine ganz besondere Ehre zuteil. Die Störche verabschieden den Offensivakteur mit einem Abschiedsspiel im Holstein-Stadion am Freitag gebührend in den Ruhestand, wie der Verein mitteilte. Für Finn wird unter anderem auch Fußballtrainer Ole Werner ins Holstein-Stadion zurückkehren und sich gemeinsam mit vielen seiner Weggefährten aus seinen Stationen in Rostock, St. Pauli und Bremen die Ehre geben. Und zum Schluss gibt's noch einen Ausblick. Ausblick. Am Freitag kommt das Heizungsgesetz. Was es vorschreibt, was es kostet und vor allem, was es bringen soll, darauf schauen wir in dieser Woche. Und habt ihr versucht, Karten für die Taylor Swift-Konzerte zu bekommen? Nicht? Gar nicht schlimm. US-Musikerin Taylor Swift bringt ihre laufende Welttournee The Eras Tour nun auch auf die große Leinwand. Sie sei überglücklich, nun ihren Fans mitzuteilen, dass sie die Tour als Konzertfilm im Kino erleben könnten. Filmstart ist laut Ankündigung der 13. Oktober in nordamerikanischen Kinos. Wann der Kinostart in Deutschland ist, ist noch nicht bekannt. Swift ist seit März mit ihrer Eras Tour weltweit unterwegs. Die Europa-Etappe der Tour soll im Mai 2024 in Paris starten. Im Juli kommenden Jahres will sie auch in Gelsenkirchen, Hamburg und München auf der Bühne stehen. Außerdem diese Woche, wir sprechen mit Bjarne Mädel zu seinem neuen Film Sörensen fängt Feuer. Dieser wird im Oktober im Ersten zu sehen sein. Das war's für heute. Die nächste Folge gibt's am Dienstag, den 5. September um 5.30 Uhr. Alle Themen gibt's natürlich auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Habt einen guten Start in die Woche.